Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Eine alte Witwe, die mit ihrer knappen Witwenrente kaum zu Rande kommt, schreibt an den Weihnachtsmann: Lieber Weihnachtsmann, ich brauche unbedingt Geld. Es wäre total hilfreich, wenn du mir 100 Euro zu Weihnachten zukommen lassen würdest. Durch einen seltsamen Zufall gelangt dieser Brief an die Hausbank dieser Witwe und die zuständige Sachbearbeiterin bekommt sofort Mitleid, geht von Büro zu Büro und sammelt Geld für diese arme Kundin. Und innerhalb kürzester Zeit hat sie sage und schreibe 90 Euro zusammen. Das Geld wird in einen Umschlag gesteckt, eine nette Karte von der Hausbank dazu mit guten Wünschen zu Weihnachten und die Karte wird an die Frau geschickt. Die Witwe macht den Umschlag auf, ist total dankbar für das Geld und schreibt an den Weihnachtsmann zurück, denn sie denkt ja noch immer, das Geld käme vom Weihnachtsmann. Sie schreibt: Lieber Weihnachtsmann, vielen Dank, dass du so prompt reagiert hast. Ich brauche das Geld wirklich. Aber bitte beim nächsten Mal schick doch das Geld direkt an mich und nicht über meine Bank. Diese Halsabschneider haben 10 Euro Bearbeitungsgebühr einbehalten. So kann es gehen. So viel zum Thema Dankbarkeit. Wir steigen ein in unsere Themenreihe zum Thema Dankbarkeit und Veit hat schon gesagt, wir werden einige Aspekte von Dankbarkeit beleuchten. Jetzt dürftest du mir mal den Präsenter geben. Danke. Und heute geht es um das Thema Vergiss nicht zu danken für Gottes Eingreifen. Wir haben in dem Mottolied ganz viele Dinge besungen, die wir einfach so haben. Und heute soll es aber speziell darum gehen, zu danken für Gebetserhörungen, zu danken für Dinge, um die wir Gott gebeten haben, die er uns gegeben hat. Und oft vergessen wir doch zu danken. Uns geht das so, wir haben uns angewöhnt, vor längeren Autofahrten zu beten um Bewahrung. Und oft sind wir zurück und denken dann abends plötzlich, oh, wir haben gar nicht gedankt. Es ist ja so selbstverständlich, dass man bewahrt bleibt. So schnell geht Dank vergessen. Wir wollen uns heute mit einem Abschnitt aus dem Neuen Testament beschäftigen, mit einer Erzählung in Lukas 17 von 10 Menschen, die Grund zum Danken hatten, aber nicht alle gedankt haben. Lukas 17, Vers 11 bis 19. Es ist kein Gleichnis, sondern ein Ereignis, das tatsächlich passiert ist. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf ging, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in gehörigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie und befahl ihnen: Geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen. Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte, laut pries er Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus sagte: Sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind dann die anderen 9? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur dieser Fremde hier? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf und geh nach Hause. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Bevor ich die Frage stelle, was diese Geschichte von den 10 Aussätzigen mit uns zu tun hat, einige Anmerkungen, damit wir so ein bisschen in dieses Ereignis reinkommen, was hier beschrieben wird. Ich habe mal so eine ganz bunte Landkarte von Israel damals zur Zeit des Neuen Testaments, um deutlich zu machen, um welche geografischen Angaben es hier geht. Ganz oben Galiläa, darunter Samarien und darunter Judäa. Jesus befindet sich am Anfang dieses gelben Pfeils im Grenzgebiet von Galiläa und Samarien Und er möchte nach Judäa, nach Jerusalem, in die Hauptstadt. Und die meisten frommen Juden mieden das Gebiet durch Samarien hindurch, weil die Juden aus Judäa und die Samariter, die konnten sich nicht so besonders gut leiden. Und das war viel schlimmer als Oberberger und Sauerländer. Also da war wirklich eine tiefe Kluft zwischen diesen Bevölkerungsgruppen. Die Samariter, das war so eine Mischbevölkerung. Den Juden war es eigentlich verboten, den jüdischen Männern ausländische Frauen zu heiraten. Aber in der Vergangenheit war das immer wieder geschehen und daraus war dieses Volk der Samariter oder Samaritaner entstanden. Und das Ganze war nicht nur ein Mischvolk, sondern es hatte sich auch eine Mischreligion entwickelt. Das war so ein bisschen Judentum, aber nicht das reine Judentum. Man anerkannte nicht das gesamte Alte Testament als heilige Schriften, sondern nur die 5 Bücher Mose. Und weil man in Judäa nicht besonders gut gelitten war, hat man auch nicht im Tempel in Jerusalem Gott verehrt, sondern auf dem Berg Gerizim, der in diesem Gebiet von Samarien sich befand. Also das Ganze waren so Halbverwandte, aber nicht besonders gut gelitten. Für die Juden waren Samaritaner unrein. Das heißt, wer mit einem Samariter oder Samaritaner in Verbindung kam, der durfte für eine gewisse Zeit gar nicht mehr am jüdischen Gottesdienst teilnehmen, weil er vor Gott unrein geworden ist, so das jüdische Denken. Wir wissen, dass Jesus gar keine Berührungsängste hatte. Er zog mitten durch Samarien hindurch. In Johannes 4 wird das geschildert, dass er durch Samarien hindurchzog. Und in Lukas 9 wird es geschildert, dass er auf dem Weg durch Samarien hindurch war. Und wir können aus den wenigen Erwähnungen von Begegnungen mit Juden und Samaritern im Neuen Testament erahnen, wie tief diese Kluft zwischen Juden und Samaritern war. In Lukas 9 wird beschrieben, dass Jesus Richtung Jerusalem unterwegs war durch Samarien und die Samariter ihm feindselig entgegengingen, weil er nach Jerusalem gehen wollte. Und dann sagen Jakobus und Johannes: Jesus, sollen wir mal so richtig Feuer vom Himmel bestellen und diese Leute vernichten, damit die mal sehen, wo der Hammer hängt? Also die hatten da gar kein besonders schlechtes Gewissen, an sowas zu denken. Als in Johannes 4 Jesus einer Samariterin am Jakobsbrunnen begegnet, ist die Samariterin völlig erstaunt, nicht nur, weil er als Mann sie als Frau anspricht, sondern weil er als Jude sie als Samariterin anspricht und sagt, die Juden, die sprechen doch gar nicht mit Samaritern, wie kommt es, dass du mich ansprichst? Jesus hat keine Berührungsängste. Wir lesen das Gleichnis in Lukas 10 vom barmherzigen Samariter. Und die eigentliche Spitze, das eigentliche Ärgernis in diesem Gleichnis ist, dass gerade der verhasste Samariter Mitleid mit dem überfallenen Menschen hat. Die frommen Juden, die gingen vorher vorbei und waren sich zu schade, diesem Menschen zu helfen. Der Samariter, der hilft. Ich habe versucht, heutige Vergleiche zu finden. Wir können es nur erahnen, wie tief diese Kluft war zwischen Juden und Samaritern. Und vielleicht findest du selber einen Vergleich. Ich weiß es nicht. Man setzt sich auch in die Nesseln, wenn man jetzt irgendwelche Vergleiche bringt. Ihr wisst, was gemeint ist. Die beiden Bevölkerungsgruppen konnten sich überhaupt nicht ab. Wir wissen nicht, ob Jesus auf dem Weg außenrum war, das war der übliche Weg für die frommen Juden, oder ob er mitten durch Samarien ging. Auf jeden Fall befindet er sich oben und will jetzt Richtung Jerusalem reisen. Es begegnen ihm 10 Männer in einem Dorf, wo er hinkommt, 10 Aussätzige. Aussatz war eine Hautkrankheit, oft mit Lepra gleichgesetzt, aber das ist wahrscheinlich nicht richtig. Manche sagen auch, es sind unterschiedliche Hautkrankheiten, die unter diesem Begriff Aussatz zusammengefasst worden sind. Aussatz war deswegen eine schlimme Krankheit, nicht weil er tödlich war, sondern weil man, wenn man aussätzig war, von der Gesellschaft ausgegrenzt wurde. Und das war schon im Alten Testament geregelt. Menschen, die aussätzig wurden im jüdischen Volk, im Volk Israel, die mussten sich außerhalb des Lagers aufhalten, beziehungsweise außerhalb der Stadt wohnen in neueren Zeiten, wo dann Städte existierten. Sie durften keinen Kontakt zu anderen Menschen haben, ja, sie mussten sogar dafür sorgen, dass nicht unversehentlich irgendein Kontakt entsteht. Sie mussten Abstand halten, sie mussten ihre Kleidung zerreißen, damit sie von weithin sichtbar waren. Sie mussten ihr Gesicht verhüllen und sie mussten laut rufen, unrein, unrein. Was für eine Schande, aussätzig zu sein. Solche Menschen waren gebrandmarkt. Solche Menschen waren lebendig tot. Solche Menschen waren isoliert von der Gesellschaft. Wenn ein Aussätziger geheilt wurde, was auch zu alttestamentlichen Zeiten schon vorkam, dann gab es die Vorschrift, dass dieser Aussätzige zum Priester geht, sich dem Priester zeigt, und der Priester hatte hier die Funktion eines Amtsarztes, der durfte das Attest ausstellen, dass man von dem Aussatz gereinigt war. Also das war Aufgabe der Priester. Und dann durfte man nach einiger Zeit, wenn sich das bestätigt hatte, wieder Kontakt zu anderen gesunden Israeliten haben. Wir wissen nicht genau, zu welchem Priester Jesus hier die 10 Aussätzigen schickt. Wenn er sie nach Jerusalem zum Tempel schickt, dann bedeutet das einen strammen Fußmarsch von über 100 Kilometern. Also die waren mal locker 2-3 Tage unterwegs, mit Markus Guterding vielleicht einen Tag. Also, es gab aber auch Priester im ganzen Land Israel verteilt, die dort wohnten und nur zu den heiligen Festen nach Jerusalem kamen. Es ist gut möglich, dass auch in der Nähe ein Priester war oder Priester wohnten, denen sie sich zeigen sollten. Das wird hier nicht gesagt. Das Interessante ist, diese 10 Aussätzigen, die werden losgeschickt, bevor sie geheilt sind. Im Alten Testament war die Vorschrift, wenn jemand geheilt war, dass er dann zum Priester geht und die Heilung bestätigen lässt. Diese 10 Aussätzigen, die sollen gehen, bevor die Heilung erfolgt ist. Ein Glaubensschritt. Diese Glaubensschritte finden wir immer wieder in der Bibel. Petrus soll das Boot verlassen, bevor er weiß, dass das Wasser ihn trägt. Die Priester sollten die Füße ins Wasser setzen und sich nasse Füße holen mit der Bundeslade, bevor sie wussten, dass das Wasser weichen würde und das gesamte Volk trockenen Fußes durch das Wasser gehen kann. Der Syrer Naaman, ein hoher Politiker, der aussätzig war, hatte gehört von Elisa, einem Propheten in Israel, im Land Israel, hat ihn aufgesucht und alles, was Elisa für ihn übrig hat, ist, dass er seinen Diener rausschickt zu diesem hohen Regierungsbeamten und ihn bitten lässt, 7-mal im Jordan zu baden. Und dieser hohe Regierungsbeamte sagt, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Wir haben noch viel sauberere Flüsse bei uns in Syrien. Ich soll in diesem Drecksfluss baden und das soll mir helfen. Und seine Leute sagen ihm, probier's doch. Probieren ist besser als so zurückfahren. Vielleicht klappt's ja. Und er erlebt, dass er geheilt wird. Glaubensschritte, wie sie Jesus auch heute noch von uns fordert. Gehen, losgehen im Vertrauen, dass das, worauf wir vertrauen, eintritt. Dass er in der Lage ist, Dinge zu tun, die wir nicht tun können. Diese 10 Aussätzigen erleben auf dem Weg zum Tempel bzw. zum Priester, dass sie geheilt werden. Und jetzt kommt das Überraschende. Einer kommt zurück. Als ich mich mit dem Abschnitt beschäftigte, habe ich gedacht, ja, eigentlich machen die anderen ja genau das, was Jesus gesagt hat. Die sind ja offensichtlich auf dem Weg zum Priester. Und der eine geht nicht zum Priester, sondern geht zu Jesus zurück. Aber er hat begriffen, wem er diese Heilung verdankt. Einer kommt zurück. Er will Jesus danken, er gibt Gott die Ehre. Er legt sich auf die Erde mit dem Gesicht zur Erde, einen Ausdruck tiefer Demut, tiefer Dankbarkeit, tiefer Unterwürfigkeit und er dankt. Wie ärgerlich, dass dieser Mann ein Samariter ist. Kein frommer Jude und wieder diese Spitze, die auch schon beim barmherzigen Samariter kommt, wird hier von Lukas hervorgehoben, indem er in die Erzählung diesen Satz einpflicht, und das war ein Samariter. Wie ärgerlich, wie beschämend für die frommen Juden, die diese Geschichte hören. Mir wurde deutlich, es kommt nicht auf deinen Hintergrund an, ob Jesus dir hilft. Es kommt nicht darauf an, dass du besonders fromm bist. Es kommt auf diesen Schrei an, den die Aussätzigen am Anfang tun. Jesus, Herr, erbarme dich über mich. Jesu Handeln hängt nicht davon ab, dass wir besonders fromm sind. Das ist keine Belohnung für unsere Frömmigkeit, sondern Jesus begegnet uns in seiner Hilfe, weil wir seine Hilfe brauchen, weil wir darauf angewiesen sind. Egal, ob wir fromme Juden sind, in Anführungsstrichen, oder verabscheuungswürdige Samariter. Jesus greift ein, bei allen Szenen. Und Jesus fragt, wo sind die anderen neun? Keiner, kommt denn keiner zurück, um Gott die Ehre zu erweisen? Und er schickt diesen Mann weg und sagt, dein Vertrauen, dein Glaube hat dich gerettet. Ich habe mich gefragt, wie kommt das, dieses Phänomen, das wir immer wieder beobachten in der Bibel oder auch in unserem Leben, dass wir vergessen zu danken? Dass wir vergessen, Gott zu danken. Warum ist das so in uns Menschen offensichtlich programmiert? Ich glaube, das Ganze liegt daran, dass wir hoffnungslos ich-zentriert sind. Dass wir von Grund auf egozentrisch sind. Ich bin in Not. Ich will hier raus. Ich rufe um Hilfe. Jesus, Herr, erbarme dich über mich. Ich werde gerettet. Und plötzlich bin ich aus dem Problem raus und bin stark genug, um ohne Gott zurechtzukommen. Und der Dank ist vergessen. Über die Hilfe wird der Helfer vergessen. Das Ich steht im Mittelpunkt. Vielleicht denkst du jetzt, naja, ganz so egoistisch bin ich ja nicht. Ganz so egozentrisch bin ich nicht. Ich möchte dich vor eine Aussage stellen, die mich immer wieder bewegt, wenn ich sie lese in dem Buch von Rick Warren, Leben mit Vision. Und stell dir mal die Frage, was diese Aussage mit dir macht, wenn du das so auf dich wirken lässt. Rick Warren schreibt, es geht nicht um dich. Es geht in deinem Leben um weit mehr als um Selbsterfüllung, persönliche Zufriedenheit und Glück. Es geht um mehr als um deine Freude, deine Karriere oder deine kühnsten Träume und Vorstellungen. Du existierst, weil Gott will, dass du existierst. Du bist von Gott erschaffen und du bist für Gott erschaffen. Nur in Gott finden wir unseren Ursprung, unsere Identität, unseren Sinn, unsere Bedeutung, unser Ziel. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um mich. Was macht das mit uns, wenn wir das hören? In mir sträubt sich etwas, auch wenn ich hier vorne stehe und predige. Weil zutiefst in mir der Wunsch ist nach Unabhängigkeit, nach Selbstbestimmtheit. Es sträubt sich etwas in mir, so wie sich etwas in Adam und Eva sträubte, abhängig zu sein von einem Gott über ihnen. Das steckt in uns Menschen drin. Vom Anfang an der Bibel, als die Menschen Gottes Gebot übertraten, was deutlich machte, wer Gott ist und wer Mensch ist. Es sträubt sich etwas gegen diese absolute Abhängigkeit von Gott. Wir sind ich-zentriert. Wir denken, wir wissen es besser als der, dem wir unser Leben verdanken. Und so kommt es, so meine Erkenntnis in der Vorbereitung auf diese Predigt, dass wir ihm nicht danken, sobald die Not vorbei ist. Denn dann sind wir ja wieder stark genug, um selbst zurechtzukommen. Wir finden Beispiele dafür in der Bibel. Zum Beispiel beim König Hiskia, der todkrank war, im wahrsten Sinne des Wortes, der schon wusste, ich werde bald sterben und der Gott bittet, dass er ihm noch 15 Jahre schenkt und Gott gewährt ihm diese Bitte und Hiskia wird selbstgerecht, er wird stolz auf die ganzen Schätze, die er angesammelt hat und er lässt die Feinde des Volks Israel, mit denen er sich nicht verbünden durfte, alles sehen, was in den Schatzkammern ist und das wird ihm und dem Volk Israel zum Verhängnis. Wir denken an Gideon, der Großes mit Gott erlebt hat, den Gott berufen hat, der ein Angsthase war, der in einer Weinkelter Weizen gedroschen hat, weil er Angst hatte vor den Feinden. Kann ich gut nachvollziehen, will ich gar nicht drüber herziehen. Und der erlebt hat, wie Gott ihn gebraucht hat, um die Feinde in die Flucht zu schlagen, um Israel zu retten. Und ganz am Ende seines Lebens baut dieser Kerl einen Götzen aus Gold und lässt diesen Götzen vom Volk Israel anbeten. Und dann steht, und das wurde ihm und seiner Familie zum Verhängnis. Wie kommt das, dass Menschen, die Großes mit Gott erlebt haben, die Gott um Hilfe gebeten haben und Gott hat eingegriffen, irgendwann dahin kommen, dass sie doch wieder selbst alles in die Hand nehmen und Gott darüber vergessen? Ein aktuelleres Beispiel, ganz so aktuell nicht, weil es schon einige Jahre, viele Jahre zurückliegt. Ein Freund bat mich, sie waren in Urlaub gewesen mit ihrem Auto in Frankreich. Das Auto hatte eine Panne und sie mussten das Auto in Frankreich in einer Autowerkstatt abstellen, wo sie jeden Tag Geld bezahlen mussten, den das Auto mehr da stand. Und ich hatte damals ein Auto mit Anhängerkupplung und er fragte mich, könntest du mir helfen, das Auto in Frankreich abzuholen? Und wir sind morgens losgefahren. Dieser Freund hatte gar keinen Bezug zu Jesus, aber ich habe gesagt, ich würde gerne vorher beten. Denn die Absprache mit der Autowerkstatt war sehr schwierig. Eigentlich hatten sie abgesagt, dass man an dem Tag das Auto abholen konnte. Wir sind einfach so losgefahren, mehrere hundert Kilometer mit Autoanhänger. Und ja, das war schon ein Abenteuer. Früher hat man solche Abenteuer gerne gemacht. Heute würde ich wahrscheinlich das Ganze etwas sicherer gestalten. Wir sind damals losgezogen und ich habe darauf vertraut, dass Jesus helfen würde. Und auf der Fahrt sprachen wir über Jesus, über meine Beziehung zu Jesus und über seine Zweifel an Jesus. Und er sagte mir, Manuel, wenn das klappt, dann werde ich mich für diesen Jesus öffnen. Und ich war bitter, bitter enttäuscht, als wir abends zurückkamen mit seinem Auto, das Auto abgestellt haben und er nie wieder auf den Glauben zu sprechen kam. Diese Bitte war vergessen. Wir hören solche Berichte aus dem Krieg, wo Menschen an der Front waren, Soldaten an der Front, Gott um Hilfe gebeten haben, ihm ihr Leben weihen wollten, wenn er sie retten würde, und das Ganze wieder in Vergessenheit geriet, als es soweit war. Also wir beobachten immer wieder dieses Phänomen. Es besteht kein Zweifel daran, dass Gott eingreifen will, dass Jesus eingreifen will und dass Jesus eingreifen kann. Und der größte Beweis, dass Jesus in der Lage ist, jedes Problem zu handeln, ist, dass er das größte Problem, das wir Menschen in unserem Leben haben, gehandelt hat. Der schlimmste Aussatz, an dem ein Mensch je leiden kann, heißt Sünde. Sünde trennt aus Gemeinschaft, Sünde zerstört Gemeinschaft. Sünde trennt uns von der Gemeinschaft mit Gott als Vater. Jesus ist gestorben und auferstanden, um die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, wiederherzustellen, damit wir Gott als Vater erleben können. Was ist der Dank, dem wir Jesus entgegenbringen? Welchen Dank können wir ihm entgegenbringen für diese große Tat, die er getan hat? Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Nach 11 Kapiteln Entfaltung, wie groß Gottes Liebe zu uns ist, schreibt Paulus, die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass du diesem Jesus, diesem Gott, dein ganzes Leben zur Verfügung stellst. Ich möchte uns zum Ende der Predigt die Frage stellen, wo hat Gott in deinem Leben eingegriffen? Vielleicht hat er dich von einer Krankheit geheilt. Vielleicht hat er dich in einem Unfall bewahrt oder vor einem Unfall bewahrt. Vielleicht hast du einen Menschen verloren und hast erlebt, wie Gott dir durch diese Zeit hindurch geholfen hat. Vielleicht sind es aber scheinbar viel unbedeutendere Sachen. Vielleicht hast du vor einer Prüfung gebetet und hast erlebt, dass dir die Dinge, die du nicht gelernt hattest, wieder einfielen. Nein, dass Jesus dir geholfen hat durch diese Prüfung hindurch. Wir dürfen Gott als Vater erleben. Jesus kann eingreifen, Jesus will eingreifen und Jesus erwartet, dass wir ihm danken mit unserem ganzen Leben. Mit Worten, indem wir Danke sagen, aber auch mit Taten und mit unserem Dasein. Er möchte, dass wir ganz für ihn da sind. Er will unser ganzes Leben. Das bedeutet, er beansprucht das Recht, über unser Leben zu bestimmen. Uns vorzuschreiben, wie unser Leben zu verlaufen hat. Und auch dagegen sträubt sich unser Innerstes von Grund auf, weil wir selbst bestimmen wollen. Aber Jesus meint es absolut gut mit uns. Er vergleicht sich einmal mit einem guten Hirten, der genau weiß, was für uns gut ist und richtig ist. Gibt es irgendeine Sache, die du Gott vorenthältst? Wo du sagst, okay, das ganze Leben, das ist ja doch ein bisschen viel, ist ja doch ein bisschen steil. Möchte ich ermutigen, diese Dinge heute Morgen vor Jesus zu bringen, vor ihm auszubreiten und dich ermutigen, dein Leben ganz Jesus zu übergeben. Vergiss nicht zu danken für Gottes Eingreifen. Gottes Eingreifen in diesem ganz Großen, dass er uns von Sünde befreit hat, dass er die Beziehung zu Gott als Vater eröffnet hat, aber Gott auch zu danken in den kleineren Dingen, in denen er sich als Helfer erwiesen hat. In Krankheit, bei Unfall, bei Verlust, bei Klassenarbeiten, bei irgendwelchen Nöten, in denen wir ihn um Hilfe gebeten haben. Wie können wir auf das, was wir gehört haben, reagieren? Ich möchte 3 Möglichkeiten aufzeigen. Vielleicht hast du diese Predigt gehört und hast Gott noch nie um Erbarmen gebeten, so wie es diese Aussätzigen tun. Dann möchte ich dich ermutigen, genau das zu tun. Wende dich an Gott, wende dich an Jesus Christus. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie das geht, dann möchte ich dich einladen, an dem Alpha-Kurs teilzunehmen, wo genau das thematisiert wird. Wer ist dieser Jesus? Wie kann man mit diesem Jesus Christus in Verbindung treten? Wie kann man ihn um Erbarmen über unser Leben beten und ihm unser Leben anvertrauen? Was bedeutet das eigentlich? Viele von uns haben das schon getan und haben auch erlebt, wie Gott in anderen Dingen eingegriffen hat. Wir werden gleich im Anschluss eine Gebetszeit haben, wo wir ihm dafür danken können. Dazu wird Veit gleich noch mehr sagen. Und wir werden nachher Abendmahl feiern. Und auch das Abendmahl wollen wir feiern als Dank Jesus gegenüber für sein großes Werk, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, dass er eingegriffen hat in diese gestörte Beziehung zwischen uns und Gott als Vater und dass er uns ermöglicht hat, Gott als Vater zu erleben, seine Kinder zu werden. Vergiss nicht zu danken für Gottes Eingreifen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.